Ja, herzlich willkommen zu 45 Minuten Zukunft. Herzlich willkommen zu unserem Tünen-Podcast. Wir machen heute alles anders als sonst. Sonst sitzen wir nämlich in einem kleinen Studio mit Expertinnen und Experten und dann zeichnen wir ein Gespräch zwischen denen auf mit vorbereiteten Fragen und viel Wissenszuwachs. Und heute haben wir uns Publikum eingeladen. Und ich finde ganz toll, wie viele von euch gekommen sind. Ich gucke mal, ob ich aus allen Instituten jemanden sehe. Also wir haben 15 Institute, Braunschweig, natürlich Rostock und Bremerhaven, Großhansdorf, Hamburg, Eberswalde. Herzlich willkommen.
Ja, unsere Expertinnen und Experten heute, das sind ebenfalls unsere, eure, ihre, meine, unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Thünen-Institut. Und wie es sich für Kolleginnen und Kollegen aus dem Thünen-Institut als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört, haben sie Spezialgebiete, in denen sie sich sehr gut auskennen. Und wir haben heute Gelegenheit, Sie habt heute Gelegenheit, Sie dazu zu befragen. Moderiert wird der Live-Podcast von Nadine Kraft, unserer Redakteurin aus der Thünen-Pressestelle.
Und Stefan Lange, unser Forschungskoordinator.
Hallo.
Ja, und jetzt geht's los. Frag deinen Kollegen, frag deine Kollegin. Mit Dr. Berit Michler. Sie koordiniert im Institut für Waldökosysteme in Eberswalde den Arbeitsbereich Biodiversität im Wald. Schön, dass du da bist, Berit.
Unser zweiter Experte ist Dr. Daniel Österwind vom Institut für Ostseefischerei in Rostock. Dort leitet er den Arbeitsbereich Fischerei und Umwelt Ostsee. Hallo, schön, dass du da bist und mitmachst.
Moin zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Vom Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig ist heute Dr. Axel Donn bei uns. Er leitet den Arbeitsbereich Kohlenstoff in Böden.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein kann.
Und die vierte in unserer Runde ist Dr. Solveig Marsch vom Institut für ökologischen Landbau in Trentrost, wo sie 2002 das erste Mal im Rahmen des Projektes gearbeitet hat, seit 2011 in der Arbeitsgruppe Tierwohl arbeitet und sich im thünenweiten Verbund Nationales Tierwohlmonitoring engagiert. Hallo Solveig.
Hallo zusammen.
Berit, du bist Zoologin, aber auch Skandinavistin. Du sprichst Norwegisch und kennst dich extrem gut mit Waschbären aus. Alles, was ich von Waschbären weiß, ist, dass sie schlau, faul und gefräßig sind und dass ihnen sehr viele Leute nach dem Leben trachten, und zwar nicht wegen ihres Pelzes. Also warum haben wir Angst vor eingewanderten Arten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage zum Anfang. Also ja, die meisten haben halt immer Angst vor Arten oder Tieren, die nicht bei uns ursprünglich heimisch sind. Alles, was so ein bisschen neu ist und unbekannt, löst halt immer so ein Unbehagen aus. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Und das ist halt auch beim Waschbären der Fall. Waschbären sind ursprünglich nicht in Deutschland heimisch, wurden halt hierher gebracht in den 30er Jahren wegen ihres enorm weichen Pelzes. Sollten dann hier bejagt werden und man hat nicht daran gedacht, dass das eine extrem anpassungsfähige Tierart ist oder beziehungsweise wusste man das damals noch nicht. Und so konnten sich die Tiere jetzt einfach perfekt an die hiesigen Lebensbedingungen anpassen und sich ausbreiten.
Mhm. Nun machst du ja in Eberswalde nicht nur Waschbärforschung. Was genau machst du da?
Ich bin mit meinem Kollegen zusammen in einem ganz kleinen Fachbereich Biodiversität im Wald. Und wir beschäftigen uns tatsächlich mit allen Anfragen, die zu diesem Thema eintrudeln, sage ich mal. Das ist extrem divers, aber macht viel Spaß.
Viele von uns erinnern sich an Paul, das Orakel, den kleinen Kraken, der bei der Fußball-WM 2010 alle 5 Siege und auch die 2 Niederlagen der deutschen Nationalelf vorhergesagt hat. Und dass die Spanier Holland im Finale besiegen, wusste er auch vorher. Der schlaue Paul, der lebte im Sea Life Aquarium in Oberhausen. Und der schlaue Daniel stammt auch aus Oberhausen. Und sein Spezialgebiet sind just Paul und seine Verwandten, also jene Weichtiere, die wir landläufig Tintenfische nennen. Und er hat schon seine Dissertation zu Kopffüßern nach seinem Studium Biologie, Zoologie in Kiel, seine Dissertation zu Kopffüßern in der Nordsee geschrieben. Daniel Paul sagte Fußballergebnisse voraus. Was sagen uns seine wilden Verwandten in Nordsee und Nordostatlantik, wo sie sich zunehmend heimisch fühlen? Und was treibt dich bei der Forschung zu denen an?
Erstmal vielen Dank für die Frage. Zunächst bin ich froh, dass sie keine Fußballergebnisse mehr voraussagen, weil ich glaube, die DFB-Mannschaft ist nicht so erfolgreich gerade in dem Moment. Aber sie sagen uns Veränderungen im Ökosystem vor. Das heißt, man sieht, dass sich das Ökosystem verändert. Die Tintenfische kommen in Gebieten mittlerweile vor, wo sie vorher nicht vorkamen. Die Biomassen vermehren sich und das sind auch die Themen, die uns am Thüneninstitut sehr interessieren. Das heißt, wir schauen uns an, welchen Einfluss haben die Tintenfische auf das Ökosystem, gerade auf die kommerziellen Fischarten, die wir halt eben sonst oder kommerziell genutzten Fischarten, die wir halt eben fischen. Und noch einmal hat eben die Tintenfische als Ressource selbst, das heißt, die Biomassen, die da sind, sind auch sehr interessant für uns in der Fischerei.
Du sprichst selber von Tintenfischen. Eigentlich sind es ja keine Fische, das sieht man schon. Es gibt Kraken, es gibt Kalmare, Sepien. Was unterscheidet die eigentlich voneinander und warum nennt man sie eigentlich Tintenfische?
Also es gibt die wunderbare Theorie, dass die Tintenfische Tintenfische genannt werden, so ähnlich wie die Theorie auch der Walfische, warum sie Walfische heißen, dass zu Fastenzeiten hat eben die Mönche kein Fleisch essen durften und hat eben viel aus dem Meer fischen durften und hat eben Fische essen durften, deswegen unter anderem der Tintenfisch auch Tintenfisch heißt und nicht irgendwie Tintenschnecke, wie es eigentlich sein sollte. Die Tintenfische gehören zu den Mollusken, also zu den Weichtieren, zusammen mit den Schnecken und mit den Muscheln. Und es gibt verschiedene Arten. Fangen wir so ein bisschen ganz unten an in der Reihe. Da gibt's Nautilus, das Perlboot, vielleicht bekannt, äußere Schale, 98 bis 104 Armbeuger. Da gibt's danach die Sepien, wo die Schale nach innen gewandert ist, zum sogenannten Schulp. Den kennen vielleicht die meisten aus Wellensittichhaltung. Das ist der Wetzstein für den Schnabel. Und dann gibt's die Kalmare, die haben dann 10 Arme, spezialisiertes Linsenauge. Und dann gibt es noch die große Gruppe der Kraken mit den 8 Armen, die ja bentisch leben, also am Boden.
Ja, danke.
Okay, gefräßige Pelztiere, schlaue 8-Armer. Unser nächster Gast hat es dagegen mit einem richtigen Arbeiter zu tun, dem Regenwurm. Axel hat Geoökologie in Bayreuth studiert, ein Studienfach, wie er mir verraten hat, für Menschen, die sich nicht gut entscheiden können. Und dann am Max-Planck-Institut in Jena promoviert. Und hier kommt der Regenwurm ins Spiel. Die beiden sind praktisch Experten für das gleiche Thema. Humus. Warum?
Ja, es gibt wohl kein Tier, was den Boden so durcheinander bringen kann wie der Regenwurm. Und selbst Charles Darwin hat, nachdem er die Evolutionstheorie veröffentlicht hat, sich diesem Thema zugewidmet, dem Regenwurm, weil der den Boden mit Humus anreichern kann und den Boden so durcheinander bringen kann, dass nachher ein ganz anderer Bodentyp daraus kommt. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Boden, Humus, weil Humus der zentrale Indikator für Bodengesundheit ist. Und eigentlich ist das Faszinierende, warum haben wir überhaupt Humus auf der Erde? Denn es gibt Trilliarden von Organismen neben dem Regenwurm, die am Humus knabbern. Mikroorganismen, Pilze, Bakterien, alle wollen Humus fressen. Und trotzdem haben wir noch Humus da, jede Menge. Und das ist schon eine spannende Geschichte.
Könnt ihr gleich nochmal vertiefen, genau.
Ja, kommen wir an die Oberfläche wieder zurück. Zu Tieren, die nicht nur nützlich sind wie der Regenwurm, sondern die wir als Menschen auch direkt nutzen. Also Geflügel, Schweine, Rinder. Solveig, seit ich dich kenne, sind gesunde Kühe eins deiner wichtigsten Themen. Du sagst aber, nur Tiergesundheit, das reicht eigentlich nicht. Wir müssen aufs Tierwohl schauen. Aber ob sich ein Tier wohlfühlt, das kann man das Tier ja nicht fragen. Deswegen die Frage an dich, was zählt zum Tierwohl über die Tiergesundheit hinaus und wie kann man das messen?
Also Tierwohl ist eben mehr als Tiergesundheit, weil es einfach umfasst, ob das Tier sich grundsätzlich wohlfühlt, ob es emotional sozusagen positive Emotionen erleben kann, negative vermeiden kann. Und das ist natürlich auch natürliches Verhalten. Die Natürlichkeit des Tieres spielt auch eine große Rolle. Kann es sich artgemäß verhalten? Ein Rind zum Beispiel als Weichbodengänger möchte gerne auf der Weide laufen und längere Strecken laufen können. So, das ist dann quasi was, was wir dann eben noch hinzuziehen sollten. Natürlich sollte es ihnen trotzdem auch möglichst die Gesundheit natürlich in Ordnung sein. Ja, und wie man das messen kann. Also Tierwohl messen und verbessern, sagen wir immer, beschäftigt uns schon recht lange. Mein Kollege Jan Brinkmann, mit dem ich schon seit langen, langen Jahren zusammenarbeite. Wir leiten die Arbeitsgruppe Tierwohl da im Thüneninstitut für Ökolandbau gemeinsam. Da geht es immer darum, wie kann man das denn erkennen? Wir können die Kuh zwar versuchen zu fragen, aber sie wird uns nicht direkt antworten. Wir müssen also irgendwelche Indikatoren finden am Tier oder die wir beobachten können im Stall, die uns dann Aussage dafür darüber geben, wie es den Tieren geht. Und da gibt es sogenannte direkte Indikatoren, also eben am Tier zu schauen, wie sieht die Körperkondition aus, sind die Tiere verschmutzt, wie ist der Klauenzustand, sind sie lahm. Oder eben auch indirekte Indikatoren, die einwirken aufs Tier, also wie ist sozusagen die Haltungsumwelt, was ist da für ein Boden, hat jedes Tier einen Liegeplatz, einen Fressplatz und gibt es vielleicht Weide?
Und ein Großteil dessen, was ihr da tut, das macht ihr ja nicht bloß on station, sondern in der Praxis, on farm, mit Landwirtinnen und Landwirten zusammen, auch mit den Veterinären. Also ihr arbeitet ja nicht bloß mit den Tieren, sondern auch mit den Menschen, die für die Tiere verantwortlich sind. Was motiviert die? Was ist schwierig für Bäuerinnen und Bauern, auch für Tierärzte? Und gibt es Möglichkeiten, dass die sich auch gegenseitig als Berufskolleginnen und Berufskollegen bei der Stange halten, bei der Tierwohlstange halten?
Ja, tatsächlich ist das genau immer so ein Inhalt gewesen, auch unserer Untersuchungen. Also die Frage, ja, wie können wir Tierwohl verbessern? Wir können natürlich erstmal die Angebote machen, die objektiven Indikatoren erheben und sozusagen erstmal eine Aussage treffen, wie es aussieht. Wie sieht mein Betrieb im Vergleich zu den anderen aus? Und dann ist eben die Frage, wie kann ich dann für mich Maßnahmen ableiten, die das Ganze verbessern können? Und diese tierbezogenen Indikatoren oder Tierwohlindikatoren spielen natürlich da eine Rolle für die betriebliche Eigenkontrolle, die Nutztierhalter durchführen müssen im Rahmen des Tierschutzgesetzes, ist das festgelegt, aber natürlich auch fürs einzelbetriebliche Management. Und da hatten wir eben so Ansätze auch mal untersucht zu Stable Schools, dass wirklich Landwirtinnen als Gruppen, so 5 Betriebe zusammengefasst werden und sich gegenseitig beraten. Also man hat einen Termin sozusagen auf dem ersten Betrieb. Dort werden positive Dinge vorgestellt, aber vielleicht auch ein bisschen die Probleme mal skizziert. Und die Berufskollegen, die dann ja 100 Jahre Kuhverstand an einem Tisch sozusagen bündeln, bringen dann eben ihre Vorschläge. Und das Gute an diesem System ist natürlich, dass man sich auch wieder sieht. Ne? Man kommt auf dem nächsten Betrieb zusammen, im Idealfall auch irgendwann auf dem eigenen Betrieb wieder. Und dann fragen natürlich die KollegInnen, und ist was passiert? Hat sich's verbessert oder eben nicht?
Jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr fragen an unsere Experten. Also Waschbär, Regenwurm oder Humus, Rinder und Achtarmer oder was ihr sonst noch so wissen wollt. Feuer frei. Wer mag beginnen?
Ich hätte eine Frage an Berit Michler zu den Waschbären. Und zwar, ab wann werden die problematisch? Also wir haben bei uns in der Scheune bei den Getreidesilos auch neuerdings einen Waschbär. Und da fragt man sich natürlich schon, ist das jetzt noch okay? Wann kommen dann da mehr und wann muss man aktiv werden?
Ja, das kriegen wir ganz oft die Frage, dieses, wann werden Wildtiere problematisch? Das klingt komisch, aber sie werden natürlich dann problematisch, wenn das für die Menschen zu viel wird. Ja, also Mensch-Wildtier-Interaktionen, da ist immer dann irgendwann der Punkt, wo die Leute sagen, das toleriere ich nicht mehr. Ja, also der Waschbär erntet zum Beispiel den Kirschbaum im Garten, das ist dann noch Kavaliersdelikt. Ja, wenn ich irgendwo im Wald lebe, muss ich halt auch damit rechnen, dass Wildtiere kommen und das nutzen, was ich ihnen präsentiere. Aber es kommt natürlich dann irgendwann so ein Punkt, wo man sagt, stopp, jetzt wird's mir zu viel. Das wird teuer, es wird lästig. Andere sind vielleicht ja noch andere Gründe, die einen, sage ich mal, selber stören. Das ist sehr individuell. Deswegen ist es schwer zu sagen, wann sozusagen dieser Punkt gekommen ist, ne, wo man sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Aber vielleicht die gute Nachricht, also der Waschbär ist zwar eine sehr urbanophile Art, also er kommt in die Städte, weil er so anpassungsfähig ist, aber es ist auch eine Art, die sehr, sehr gut zu managen ist. Also es gibt viele einfache Tipps und Tricks, wie man mit dem Waschbären im Alltag klarkommen kann. Also man kann sich informieren und da auch mit kleinen Mitteln ziemlich nachhaltig und effektiv dann, ja, also Hilfe bekommen, sag ich mal.
Ich hätte eine Frage an Axel Donn. Wie geht's dem Regenwurm im Klimawandel? Also wie anpassungsfähig ist der Regenwurm?
Ja, ich bin selber kein Bodenzoologe, sondern Bodenökologe. Und die Regenwürmer, die leiden unter Trockenheit, weil die brauchen Feuchtigkeit. Und das sehen wir immer, wenn so ein trockener Sommer ist, dann bricht richtig die Population zusammen. Oder sie brauchen Gänge, die sehr tief in den Boden reingehen, um sich dort in Regionen zurückzuziehen, die noch feucht sind. Und da kommt der Mensch mit ins Spiel. In dem Moment, wo der Boden verdichtet ist und vielleicht auch durch zu schwere Maschinen verdichtet ist und der Regenwurm kommt nicht mehr durch oder schnell genug durch, wenn es trocken wird im Sommer, dann hat der Regenwurm keine Chance mehr. Aber wie sich das in Zukunft weiterentwickelt, es gibt sehr verschiedene Regenwurmgruppen auch. Es gibt eben diese Tiefgrabenden, von denen ich eben sprach. Es gibt auch die, die mehr oberflächlich sich durch den Boden durchfressen. Das wird sehr individuell sein und da muss man genau hingucken. Aber es ist der Klimawandel, der dem Regenwurm zusetzt, aber gleichzeitig auch, wie wir unsere Böden managen.
Ich habe eine Frage an Solveig. Ich kann mich erinnern, dass hier vor einigen Jahren, das ist aber schon 5 bis 10 Jahre her, da wurde in der Technologie viel an der Sprache der Kühe geforscht, über die Sprache. Und die Prognose war, dass man die Sprache irgendwann verstehen kann. Da war viel Mathematik im Spiel, wurde viel aufgenommen. Und jetzt sind wir 10 Jahre später und die Frage ist, das sind ja so Hilfsindikatoren alles, ja, wie geht's denn Tieren und so. Welche Rolle spielt diese orale Äußerung, also die Sprache? Kriegen wir das irgendwann hin oder ist das ein Zweig, der aufgegeben wurde, weil man dem nicht näher kommt? Das würde ja auch für Schweine gelten, für andere Tiere. Aber können wir die Sprache der Tiere irgendwann verstehen und uns sprachlich mit ihnen auseinandersetzen? Vielleicht spielt auch KI da zukünftig eine große Rolle.
Ja, das ist jetzt gar nicht so genau mein Fachgebiet sozusagen, aber natürlich habe ich am Rande schon mal mitbekommen, dass da weiter geforscht wurde und eben KI da auch eine Möglichkeit liefert. Ich würde so grundsätzlich einschätzen, dass es tatsächlich sprachbegabtere Nutztiere gibt als das Rind, also im Sinne von, dass die Schweine einfach viel mehr vokalisieren und damit sicherlich auch viel, viel mehr davon abzuleiten ist. Ich habe jetzt auch schon mal davon gehört, dass es eben auch so KI-gestützte Auswertungen gibt, dann einfach über zum Beispiel so Sammelstellen oder im Schlachthof sozusagen in solchen Bereichen, wo halt viele Tiere auf einen Schlag da stehen, dass man dann quasi natürlich schon so die Peaks erkennen kann, wenn irgendwie die Unruhe dann entsprechend zu groß ist und da auch ein Problem zugrunde liegt. Bei den Kühen muss ich ganz ehrlich passen, da bin ich jetzt gerade nicht im Bilde, wie weit das da gekommen ist. Was ich immer auch interessant fand, vielleicht nochmal vor dem Hintergrund, ist, wie intelligent ja eigentlich Schweine sind. Wir kamen vorhin mal darauf, dass es auch ganz lange schon Untersuchungen ja gab, dass man versucht hat, zu Abruffütterungen die Einzeltiere anzulocken und dass das tatsächlich ja funktioniert hat, dass man halt den Sauen auch ihren Namen beibringen kann und nur auf Rufen ihres Namens sind sie in die Abruffütterung gegangen, sodass dann da eben das Gerangel minimiert werden konnte. Das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Aspekt so dazu.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht dann auch nochmal an Solveig. Mich würde mal interessieren, ich sage mal so lapidar, wenn ich irgendwie mit Bekannten oder Verwandten spreche, ach ja, den Kühen, denen geht's eigentlich ganz gut, viel schlechter geht's den Schweinen, ist so eine Aussage, also jetzt in der Haltung, ne, ist so eine Aussage eigentlich irgendwie fundiert, ist das gerechtfertigt oder ist das voll daneben?
Ja, da spricht sowas Interessantes an. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Kühe doch noch eher in ihrer Leistungsfähigkeit auch oder in ihrer Leistung, die sie bringen, danken, wenn sie einen gewissen Komfort und gewisse Verhaltensweisen ausleben können. Hinzu kam, dass eben die Laufstallhaltung einfach arbeitswirtschaftlich günstiger ist. Das heißt, man ist von der Anbindung, die ja nun die Lauftiere die ganze Zeit an einem Platz hält, weggekommen. Das sind alles so Punkte, wo man sagen muss, da geht es den Kühen grundsätzlich sicherlich noch ein Stückchen besser, zumal wenn es gut gemanagt ist. Also da kommen wir immer auf den nächsten Punkt, weil man kann natürlich jedes Haltungssystem sehr gut und sehr schlecht machen. Also auch eine Weide ist nicht per se immer sehr, sehr gut. Sie bietet halt Möglichkeiten für das Ausleben von Verhaltensweisen, aber sie muss nicht unbedingt gut gemanagt sein und genauso ist es mit dem Stall. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich Mastschweine auf Vollspaltenboden hält und entsprechend mit wenig Platz versieht, dann können sie ihr artgemäßes Verhalten, also ihr Wühlen und ihr Laufen und so weiter, wenig gut umsetzen. Und ja, das ist vielleicht so ganz grob der Unterschied zwischen den Arten.
Ich möchte mich aber nicht vordrängen, aber das mit den Fischen, weil ich null Ahnung habe von Oktopus und auch nicht von Fischen. Und kannst du mir nochmal beantworten, in meiner Naivität, ne, zu den Fischen, wie das ist mit Fischen, also erstens auch, wie haben die Schmerzempfinden, was weiß man darüber und das andere auch, kann man jetzt einen Oktopus, weil du der Experte bist, kann man den auch in Farmen auch züchten wie andere Heringe oder wie auch immer oder geht das nicht?
Fangen wir mit der ersten Frage an. Ja, Schmerzempfinden haben Fische definitiv, das weiß man mittlerweile. Wir haben uns bei uns in der Ostseefischerei auch als Zukunftsthema unter anderem gesetzt, dass wir uns gesagt haben, wir wollen auch mit dem Wohlbefinden und damit ein bisschen zurechtkommen. Aber man muss natürlich einen Unterschied sehen, dass halt eben vereinzelte Kühe dort stehen und vereinzelte Schweine dort stehen und halt eben in den Netzen halt eben tonnenweise Fisch da sind. Und das Handling auf Booten ist halt doch ein bisschen was anderes als in irgendwelchen Bauernhöfen oder sowas und Agrargeschichten. Was Oktopoden betrifft, also Kraken betrifft, ja, es gibt die ersten Zuchtfarmen, die ersten Aquakulturen in Spanien und in Portugal, fangen sie gerade an. Und das ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema gerade. Das haben wir im Council, im Gefallapod Council, also den Kopffüßerrat, der international arbeitet, Haben wir das gerade zum Thema? Es ist so ein bisschen philosophisch angehaucht. Die Aquakultur-Experten, die sagen natürlich, das ist sehr, sehr schön, dass wir die Tiere kultivieren können, dass wir halt eben dadurch halt eben natürlich die Bestände in der freien Wildbahn ein bisschen schonen können, halt eben, dass da der Fischereidruck nachlässt. Auf anderer Seite kommen natürlich die ethischen Aspekte. Die Kraken sind sehr intelligent, die können nicht nur Fußballspiele vorhersagen, sondern sie brauchen auch eine gewisse, sie haben auch ein gewisses Verhalten, sie haben eine gewisse Persönlichkeit. Jeder Krake ist ein bisschen was anderes. Sie sind sehr, sehr neugierig. Das heißt, da kommt natürlich auch das Wohlbefinden, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist gerade in starker Diskussion auch in der Presse mittlerweile. Aber ja, den goldenen Weg hat man noch nicht so wirklich gefunden derzeit.
Vielleicht kann ich da noch eine Frage anschließen, die ich auch hatte im Vorgespräch. Hast du ja und jetzt auch schon angedeutet, dass Kraken sowas wie schwimmende Muskeln sind sozusagen und aufgrund ihrer Zusammensetzung und des Proteingehalts auch eine wertvolle Nahrungsressource für Menschen sein können, auch künftig vielleicht mit wachsender Bedeutung. Und all die Calamares, die es in den Restaurants, in Mensen, Kantinen und so weiter gibt, das wird ja nicht alles nur Beifang sein, sondern die werden ja auch kommerziell gefangen. Wie fängt man eigentlich selektiv Tintenfische, ohne dabei Fische mit ins Netz zu holen?
Also es gibt eine sehr spezielle Fangtechnik, das sogenannte Jigging. Das heißt, es werden Langleinen vom Boot in die Tiefe gelassen. Da sind einzelne Haken dran, die laufen über so eine Art Ei. Das Ei dreht sich, dadurch geht die Leine rauf und runter. Das ist so das sogenannte Jigging. Und drüber sind halt eben starke Lampen letztendlich, die halt eben die Tintenfische aus der Tiefe oben zur Oberfläche bringen. Das Ganze findet nachts statt. Und das ist eine sehr, sehr selektive Art und Weise, wie man Tintenfische fängt. In Europa werden die meisten Tintenfische allerdings mit Schleppnetzen gefangen. Da ist eher die Zielrichtung halt eben, oder die zielgerichtete Fischerei geht extra in die Gebiete, wo halt eben die großen Calamari-Schwärme sind. In der Nordsee macht das zum Beispiel Schottland. Die Niederlande haben jetzt angefangen, auch die Calamaris in der Nordsee zu befischen. Und ansonsten ist es häufig noch, zumindest in der Nordsee, Beifang in Südeuropa, wo halt eben auch der Markt entsprechend groß ist. Also da sind natürlich Tintenfische viel mehr in Restaurants vertreten. Und da werden die halt eben auch sehr stark mit den Schleppnetzen oder halt eben Kraken können auch zum Beispiel mit Fallen gefangen werden im küstennahen Bereich.
Ja, danke.
Eine Frage an Berit noch. Du sagtest, Mensch-Wildtier-Interaktionen sind, der Mensch entscheidet, was für ihn erträglich ist oder nicht. Soweit ich informiert bin, hat das meistens was zu tun mit Tieren, die hier heimisch sind und dann irgendwann von uns ausgerottet oder vertrieben wurden und jetzt zurückkommen, sodass man dann immer sagen kann, die haben ein angestammtes Recht, hier zu sein und problematisch ist es nur für den Menschen. Bei den Waschbären ist es ja eher nicht der Fall, weil der eingeführt wurde. Und wir haben also auch im Marienbereich große Probleme mit eingeführten Arten, die für das Ökosystem verheerende Folgen haben. Gibt es da sowas beim Waschbär? Und ganz allgemein gesprochen, gibt es irgendeine Möglichkeit, invasive Arten, angefangen von Riesenbärenklau über Rippenquallen und was es alles so gibt, die wieder loszuwerden? Oder ist das von vornherein aussichtslos?
Ich fange mal eben mit der letzten Frage an. Das ist immer so ein schönes, wie sagt man, gegen die Wand Fahrding. Also Waschbär werden wir nicht wieder los, definitiv nicht. Mit keinen Mitteln der Welt. Also wir haben mittlerweile eine so hohe Population in Deutschland, dass das mit allen jagdlichen oder sonstigen Managementmethoden also nicht möglich ist, diese Tierart wieder auszurotten. Wie das mit Pflanzen aussieht, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also zum Beispiel Riesenbärenklau sind ja viele Bemühungen, dann diese lokal dann wieder loszuwerden. Das klappt auch. Wie das jetzt in so einem Gesamtkonzept in Deutschland aussieht, weiß ich nicht. Es ist halt immer diese Kosten-Nutzen-Frage dahinter. Und für mich als Ökologin stellt sich dann auch immer die Frage, also wozu? Ja, wozu wollen wir diese Tier- oder Pflanzenarten wieder loswerden? Die sind halt nicht freiwillig hergekommen. Der Mensch hat die irgendwann genommen, hierher gesetzt. Und einige können dann da überleben und denken sich, cool, hier kann ich auch bleiben, passt. Und andere verschwinden halt wieder. Und da muss man halt immer in diesen verschiedenen Situationen gucken, macht das jetzt, also was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Also gerade beim Waschbären ist es lokal halt durchaus möglich, da ein vernünftiges Management zu haben, sag ich mal. Es gibt aber auch, also was mich immer so ein bisschen stört, ist so dieses, die Tiere gehören hier nicht her, deswegen sind sie schlecht. Also so dieses gute Tiere, schlechte Tiere, also woran mache ich das quasi fest? Der Waschbär frisst natürlich, also der muss halt auch zusehen, dass er sich irgendwo von ernährt, sage ich mal. Und nur weil die Tiere halt ursprünglich hier nicht heimisch waren, heißt es nicht, dass sie andere Auswirkungen haben als zum Beispiel heimische Arten. Also es können auch heimische Arten invasiv werden. Das wird oft verwechselt. Und auch diese Definition des Invasiven wird oft an verschiedenen Punkten festgemacht, die nicht wirklich, sage ich mal, stichhaltig sind. Also es wird so eine Kategorisierung vorgenommen und dann muss man halt gucken, ob man, ja, also es werden Managementpläne erstellt, die dann teilweise gut funktionieren, teilweise aber auch nicht so gut. Also ich kann mir vorstellen, dass es im marinen Bereich definitiv deutlich schwerer ist als im terrestrischen Bereich. Und wir haben halt gerade mit dem Waschbären gute Erfahrung gemacht, dass es wirklich möglich ist, in Gebieten, wo es wirklich darum geht, vielleicht eine vom Aussterben bedrohte Art zu erhalten, dass dort dann geschützt wird. Aber meistens sind das dann nicht nur einzelne Arten, sondern ganze Artengruppen. Zum Beispiel alle Raubsäuger. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Gebiete hat, wo es Bodenbrüter gibt, die sehr gefährdet sind, dann kommt da halt nicht nur der Waschbär hin, sondern das ist so eine kleine, sag ich mal, Naturschutzfalle. Wenn das Renaturierungsgebiete sind, da kommen alle Tiere hin, die sich gerne von den Arten ernähren, die dort brüten. Das sind auch nicht nur Raubsäuger, da werden oft Vögel vergessen von oben, ganz viele Feinde von oben. Also solche Gebiete muss man dann quasi richtig abschotten, um dort einen Erfolg zu haben. Aber man muss immer kleinräumig denken und man darf nicht nur in eine Artrichtung denken. Also man muss immer viele Arten auf dem Schirm haben, die ungefähr die gleiche Nische besetzen, sage ich mal, oder das gleiche Nahrungsspektrum haben, dann kann man durchaus regional was bewirken, aber auf der Gesamtfläche, wie gesagt, gerade für den Waschbären ist der Zug definitiv abgefahren.
Ich würde gerne kurz eine Anschlussfrage stellen, weil du hast ja zu mir im Vorgespräch auch gesagt, in Deutschland ist das so, dass es nie die richtige Menge Tier gibt. Es sind immer entweder zu wenig oder zu viele. Das fand ich sehr interessant. Ist das in anderen Ländern anders?
Das ist echt schwierig, aber ich bin da so darüber gestolpert. Wir haben lange Zeit im Müritz Nationalpark geforscht und als wir dort ankamen, hieß es, Mensch, wir haben toll hier, die Kraniche kommen, ja, wir haben so toll viele Kraniche hier. Und als wir 10 Jahre später, so nach dem Motto, dort unsere Zelte wieder abgebaut haben, hieß es, oh, wir haben so viel Kraniche, wir müssen echt gucken, ob wir da nicht irgendwas machen können oder müssen, wo ich echt dachte, wie kann das sein, dass es immer, also es gibt halt irgendwie, finde ich, kein Normal. Es gibt immer entweder geschützt und es gibt irgendwie invasiv. Aber es gibt nicht diese normal gute Anzahl von Tieren. Und die Natur ist ja nun mal dynamisch. Ja, da passiert ganz, ganz viel. Und wir können extrem wenig dagegen tun, was ich extrem gut finde, dass wir da so wenig tun können eigentlich. Und das wird sich schon alles irgendwie einschaukeln. Aber dann zu sagen, dass es halt zum Beispiel Arten gibt, die das natürliche Gleichgewicht auseinanderbringen, frage ich mich als Ökologin immer, es gibt kein natürliches, die Natur ist dynamisch. Es gibt kein festgesetztes Gleichgewicht. So. Und ob das jetzt aber in anderen Ländern anders ist, ist schwer zu sagen. Also es gibt bestimmt andere Managementansätze, die vielleicht ein bisschen mehr dieses Gesamtbild im Kopf haben, habe ich so das Gefühl. Also hier wird wirklich, finde ich, immer extrem schnell, soll an irgendwelchen Schrauben gedreht werden, was halt langfristig definitiv nicht klappen wird.
Dabei sind wir ja eigentlich die größte invasive Art, wenn man das genau betrachtet, oder?
Das auch, genau.
Ja, genau. Ich nochmal. Es geht so darum, dass ja offensichtlich wir jetzt viel über die Tiere geredet haben, aber der Mensch ja ein wichtiger Faktor da drin ist. Und gibt es da Forschung, gerade auch vielleicht zum Boden und zu den Regenwürmern, wo eben versucht wird, mit den LandwirtInnen zusammenzuarbeiten dazu, wie sie den Boden gut bearbeiten, sodass es eben dann regenwurmfreundlicher wird? Und wird das zusammen vielleicht auch mit PsychologInnen beforscht oder so? Oder ist das kein Forschungsthema? Weil ja, also als Agrarökonomin weiß ich ja, dass gerade das menschliche Verhalten und das ja unter ökonomischen Bedingungen dann oft der kritische Faktor dabei ist, irgendwie das Verhalten anzupassen als Mensch, nicht als Tier.
Letztendlich können wir ja nur sehr indirekt oft die Wildtierpopulation beeinflussen, so wie das bei den Waschbären auch nur indirekt über die Habitate geht. So ist das auch im Boden so, dass wir nur indirekt beeinflussen können, welche Organismen, welche Bodentiere dort sind, ob die sich wohlfühlen oder nicht. Das Thema Boden hat einen unheimlichen Auftrieb bekommen in den letzten Jahren und auf der europäischen Skala haben wir die Soil Mission, die im Boden neben Themen wie Wasserknappheit und Krebsbekämpfung auf einer Ebene sieht. Und da geht es wirklich darum, dass wir unsere Böden nachhaltiger managen müssen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir gesehen haben, Böden sind klimarelevant. Wir haben also Treibhausgasemissionen, die aus Böden kommen. Und wir haben durch die Böden mit dem Humus auch die Chance, Klimaschutz zu machen, denn Humus besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff. Also wenn wir mehr Humus haben, könnte das eben auch einen Teil zum Klimaschutz beitragen. Und ich glaube, da bewegen wir uns mit der Forschung schon auf einem guten Weg. Aber dadurch, dass es so ein komplexes System ist, der Boden, er ist quasi in der Mitte von den Ökosystemen. Wir haben Tiere, die da drin sind, die Biosphäre. Wir haben die Atmosphäre, die durch die Poren in den Boden reingeht. Wir haben das Wasser, was durch den Boden durchsickert und dort unheimlich viel Prozesse anregt. Und auch die Geologie, also die Lithosphäre, alles kommt im Boden zusammen. Dadurch ist es auch unheimlich schwer, den Boden zu managen. Denn gleichzeitig ist es an jedem Ort wieder anders. Und wir können kein Konzept, was wir hier in Braunschweig entwickeln, 1:1 übertragen nach Brandenburg.
Ja, hallo, ich habe noch eine Frage an Solveig. Du hattest von diesem Beratungsansatz geredet, wo sich die 5 Landwirte treffen. Wenn du da noch ein bisschen mehr zu sagen könntest, also das hört sich für mich so ein bisschen nach Landfrauenküche an, wo die dann irgendwie auf die Betriebe gehen und immer wechseln. Genau, wurde das von euch irgendwie angestoßen? Wird das auch wissenschaftlich begleitet? Hat das dann, also könnt ihr sehen, dass sich dann auch Sachen auf den Betrieben verändern? Also so ein bisschen so die sozialwissenschaftliche Seite wäre spannend.
Ja, natürlich. Also genau, das habe ich natürlich nur ganz kurz angerissen. Dann klingt das vielleicht so nach Landclub und man fährt mal über die Betriebe. Nein, das war ein Konzept, was auch schon in Dänemark Einzug in die Milchviehhaltung genommen hatte. Da ging es um Antibiotikareduzierung in der Milchviehhaltung und da hat es gute Erfolge gebracht. Und wir haben es übertragen auf sozusagen Tiergesundheitsplanung oder Tierwohlplanung. Wir haben also mit unseren Indikatoren in den Ställen die Dinge dokumentiert und Prävalenzen berechnet, sodass wir auch eine Rückmeldung geben konnten, die jetzt nicht nur Gefühl und Wellenschlag war, sondern eben, dass sozusagen die LandwirtInnen dann auch wirklich einen Vergleich hatten. Ne? Wie viele lahme Tiere habe ich? Wie sieht es bei den anderen aus? So, das war schon mal ganz wichtig. Und dann besteht eben dieses Zusammenkommen auch aus einem moderierten Prozess, dass einfach in der Gruppe auch jeder gleich viel zu Wort kommen kann und seine Vorschläge bringen kann. Das ist, denke ich, schon mal ein Unterschied zu so Privattreffen oder Ähnlichem, wo dann vielleicht der viel reden und gerne reden mag, ein bisschen mehr zu Wort kommt als der andere, der aber auch gute Vorschläge hat. Ja, und dann, genau, dann am Ende ist sozusagen so eine Art Commitment, dass eben der gastgebende Betrieb ja dann auch sagt, okay, das waren jetzt tolle Vorschläge, die ihr gebracht habt, also für mich kommt als erstes mal das und das in Frage. Und zu dem Nutzen, tatsächlich haben wir natürlich auch diese Interventionserfolge versucht zu messen und haben sie auch feststellen können. Also tatsächlich in den Bereichen, wo was verbessert werden sollte, war die Verbesserung deutlicher als auf den Betrieben, die halt nichts dahingehend angestrebt haben. Wobei wir interessanterweise sogar noch Punkte gefunden haben, wo sich Betriebe verbessert haben, ohne dass sie das eigentlich im Fokus hatten. Also sprich, die Kühe wurden sauberer, nur weil man sich reihum besucht hat und festgestellt hat, Mensch, ja, die anderen schaffen das ja irgendwie auch mit frei eingestreuter Liegefläche, die Kühe sauber zu halten. Jetzt strenge ich mich noch mal extra an. Muss ja irgendwie gehen.
Ich würde gern, falls jetzt momentan keine Fragen sind, noch eine Frage an Axel stellen, weil, wo wir gerade bei Erfolgen sind. Dich hat ja mal ein Journalist als den Drosten des Humus bezeichnet. Das finde ich sehr lustig. Und du bist ja in diesem ganzen Humus-Thema wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Und es gibt so wahnsinnig viel Erwartung an den Humus. Also wir suchen ja so händeringend nach einer technischen Lösung, wie wir diesen blöden Kohlenstoff wieder loswerden. Ist das gerechtfertigt oder ist das eine übersteigerte Erwartung?
Ja, Drosten des Humus, da musste ich schon sehr lachen. Aber es ist natürlich viel Beratungsbedarf da gewesen auf verschiedenen Skalen, bei den Landwirten, bei den Beratern, gesellschaftlich, in der Politik, weil diese Idee aufkam, wir haben 3-mal so viel Kohlenstoff in Böden gespeichert global, wie als CO2 in der Atmosphäre ist. Wenn wir diese Menge auch nur ein ganz bisschen um ein paar Promille verändern könnten, könnten wir riesige Mengen Treibhausgasemissionen, die schon in der Atmosphäre sind, wieder einfangen und zurückholen in den Boden. Und das ist ja schon was Faszinierendes, weil wir ja alle faul sind und wir wollen uns nicht ändern und denken gerne, irgendwo muss die Lösung herkommen, Hauptsache ich muss es nicht ausbaden. Und so war das auch mit dem Humus. 2015 ist so eine Initiative, die 4-Promille-Initiative, entstanden auf internationaler Ebene von Frankreich ausgehend, die gesagt hat, ja, wir brauchen mehr Humus als Klimaschutzmaßnahme, aber auch für die Klimaanpassung. Wir haben uns dann angeguckt, ja, wie viel ist denn realistisch möglich? Weil die Zahlen haben immer deutlich gemacht, ja, theoretisch könnten wir alle Treibhausgasemissionen, die vom Menschen gemacht sind, kompensieren mit Humusaufbau. Was ist realistisch möglich? Und da muss man sich klar machen, wir haben nur 10% der Landoberfläche, die zum Beispiel mit Äckern so aktiv gemanagt wird, dass wir dort auch wirklich aktives Humusmanagement betreiben können. Dann müssen wir uns angucken, wie viel könnte auf jedem Acker zusätzlich als Humus aufgebaut werden, und haben festgestellt, das ist eine Generationenaufgabe. 20, 30 Jahre dauert das, wenn man wirklich Humusaufbau machen will. Man muss investieren, man muss diese langfristige Perspektive haben. Die Förster, die haben das, aber die Landwirte, die denken eigentlich nur, was baue ich nächstes Jahr ein an und nicht so langfristig. Und dann gibt es ein ganzes Portfolio an Maßnahmen, die tatsächlich Humusaufbau bewirken können, wenn man sie zusätzlich einführt. Das fängt an von mehr Zwischenfrüchten in der Fruchtfolge, eine veränderte Fruchtfolge. Der Ökolandbauer kann auch Humus aufbauen oder auch Humusaufbau in Agrargehölzen, in Agroforstsystemen oder wenn man aus Acker wieder Grünland macht. Das sind alles so Maßnahmen, wo man sich dann überlegen muss, ja, würde das denn tatsächlich umgesetzt werden? Ist denn das was Realistisches? Würde ein Landwirt freiwillig aus seinem Acker wieder Grünland machen? Und dann müssen wir feststellen, naja, das wird er nur in sehr speziellen Fällen, wenn das zusätzlichen Nutzen bringt, nicht nur Klimaschutz. Und dann kommen wir auf Zahlen, dass 3-5% der deutschen Treibhausgasemissionen aus dem Bereich Landwirtschaft durch Humusaufbau wieder kompensiert werden könnten für einen beschränkten Zeitraum von, sagen wir, 30 Jahren. Das ist ein Baustein in dem ganzen Puzzle, wie wir eine klimafreundliche Landwirtschaft hinbekommen. Und es ist ein wichtiger Baustein, weil wir gleichzeitig den Boden verbessern und anpassungsfähiger machen an die Klimaveränderungen. Aber es ist natürlich nicht die Lösung, die es erlaubt, dass wir jetzt uns gemütlich zurücklehnen und sagen, der Humus macht schon den Klimaschutz.
Hallo, ich habe zwei Fragen. Eine zum Tintenfisch. Vielleicht bin ich nicht richtig informiert, aber in der Ostsee gibt es ja sehr wenig Tintenfische. Ja. Und wie kann man das hinbekommen, dass es da mehr gibt, beziehungsweise dieser Wechselwirkung zwischen dem sehr hohen Nährstoffeintrag und Tintenfischen, ist das negativ oder vielleicht sogar positiv? Weil die Fische kommen ja nicht damit klar.
Also da hast du ganz klar recht, dass in der Ostsee sehr, sehr wenig Tintenfische vorkommen. Es liegt aber nicht am Nährstoffgehalt, es liegt an der Salinität, also am Salzgehalt. Tintenfische sind rein marine Tiere, die einen hohen Salzgehalt benötigen. Und die Ostsee hat ja als größtes Brackwassermeer keinen großen Salzgehalt. Und dementsprechend haben die Tintenfische dort halt eben ihre physiologischen Probleme und stoßen an ihre Grenzen. Und wenn man sich das vorstellt, von der Nordsee einkommt in die Ostsee, ist so beim Skra Kattegat die größte Biodiversität noch an Tintenfischen mit 3-4 verschiedenen Arten, das ist nicht wirklich viel. Und wenn man dann zur Eckernförderbucht runtergeht oder zur Kieler Bucht hineingeht, dann nimmt das schon stark ab. Früher, vor 100, 150 Jahren, gab es noch recht viele Tintenfische auch in Kiel und in der Eckernförderbucht. Der Salzgehalt durch die Einstromereignisse von der Nordsee war wesentlich höher und wesentlich konstanter dort in der Ecke. Und mittlerweile sind in der Ostsee ganz, ganz selten, mal je nachdem, wie viel Wasser von der Nordsee in die Ostsee einströmt, wandern die Tintenfische mal ein bisschen mit oder sind halt eben nicht vor Ort. Also die Eutrophierung in der Ostsee hat mit dem Tintenfischvorkommen so erstmal nichts zu tun.
Und dann hätte ich eine Frage zur Biodiversität, und zwar Urwald. Also es gibt ja in Deutschland fast keinen Urwald, und wenn, dann ist es immer ein Riesenthema. Kann man überhaupt die Frage beantworten, wie groß muss ein Urwald in Deutschland sein, dass er wirklich richtig was bringt? Also 100 Hektar zum Beispiel, würde ich jetzt einfach aus gefühlter Laie sagen, funktioniert nicht. Okay, es war keine so schöne Frage.
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich fürchte nur, ich kann sie nicht wirklich kompetent beantworten. Also Sie haben natürlich vollkommen recht, dass wir nur noch sehr, sehr wenig wirkliche Urwälder in Deutschland haben. Von der Größe her, ich würde sagen, jedes Stück Wald ist gut. Ja, also, und jedes Stück Wald bringt natürlich irgendwas.
Genau, ich hätte noch einmal die Frage dann dazu. Ist es eigentlich richtig, dass sozusagen die Wälder jetzt wirklich naturnäher bewirtschaftet werden, oder ist das sozusagen nur irgendwie so ein Label, was sie aufgedrückt werden, und eigentlich sind die Forste doch noch so mehr so die Forste, wie sie früher waren? Also ich selber habe den Eindruck sozusagen, oder gerade in so städtischen Wäldern, dass natürlich da viel Totholz liegt und das sozusagen, das versucht alles naturnäher zu bewirtschaften. Aber jetzt, wo Holz ja auch ein ganz interessanter Rohstoff geworden ist, sehe ich auch sehr viele Einschläge. Und das irgendwie widerspricht dem ja vielleicht ein bisschen.
Da ich nicht aus dem Forstbereich komme, muss ich jetzt ganz pragmatisch irgendwohin überleiten, wo ich gut was zu sagen kann.
Zu Waschbären.
Genau, Waschbären. Der Forst und Waschbären. Nein, aber es kam gerade witzigerweise ein Beitrag auch über, also bei uns in Brandenburg ist der Corinawald, ist Waldgebiet 2023 geworden. Und da wurde das mal sehr beleuchtet, dass sie das sehr gut hinbekommen, diese naturnahe Waldwirtschaft zu leben, indem sie wirklich nachhaltig ihren Baumartenzusammensetzung anpassen und wirklich schauen, dass sie klimaresistente Wälder hinbekommen. Natürlich auch gepaart mit Holzeinschlag, aber halt in so einer Art und Weise, dass es wirklich zukunftsweisend ist. Also für die, die es interessiert, können die ja vielleicht mal in das Waldgebiet Korin schauen und da kann man bestimmt gute Anregungen bekommen.
Dann habe ich noch eine Frage, die hat eine Kollegin uns vorab per Mail mitgeteilt, die heute nicht hier sein kann, Christine Fischer aus der Thünen-Bibliothek, die richtet sich an dich, Daniel. Sie hat das Buch Rendezvous mit einem Oktopus von Shaik Montgomery gelesen, die dort über ihre Erlebnisse mit Oktopoden berichtet und fragt, was dein beeindruckendstes, schönstes, lustigstes Erlebnis mit einem Oktopus gewesen ist.
Aber ich hatte wirklich zwei, drei sehr wunderbare, schöne Erlebnisse. Das eine war auf den Azoren, als wir am Tiefsee-U-Boot waren und nach dem Riesenkalmar gesucht haben und in die Tiefe abtauchten und ein großer Schwarm an Kalamaris an uns vorbeischwamm. Das war ein sehr, sehr schönes Ereignis, leicht leuchtend und aus den Schwarzen heraus auf unser U-Boot zukommen. Das war ein ganz, ganz tolles, schönes Erlebnis. Dann hatte ich ein sehr, sehr schönes Erlebnis auf Hawaii beim Tauchgang, als der Guide den Oktopus, der ja sehr neugierig ist, aus der Höhle rauslockte, aus seinem Versteck und dann sich ein Kreis mit Tauchern um den Oktopus gebildet hatte. Und der Oktopus bewegt sich letztendlich fort mit seinem Düsenantrieb, mit seinem Trichter, stößt er quasi Wasser aus und schwimmt dann quasi rückwärts, stößt er sich weg. Und alle haben immer die Hand davor gehalten, sodass der aus diesem Kreis nicht herauskam. Und jemand hat er, glaube ich, mich erkannt und hat gesehen, von wegen, ach, das ist doch ein Oktopusliebhaber. Und kam zu mir und setzte sich auf meinen Arm und hat sich nicht mehr lösen lassen. Er schwamm dann eine halbe Stunde lang auf meinem Arm bei dem Tauchgang mit und hat, glaube ich, seine Umgebung sich richtig kennengelernt gehabt. Und das dritte Moment, was sehr beeindruckend war, das war in Kiel, als wir einen Riesenkalmar seziert haben. Es war ein Jungtier, 25 Kilo, 4,5 Meter. Und sehr beeindruckend, den großen Schnabel, die großen Augen zu sehen. Und die Riesenkalmare sind ja doch sehr furchteinflößend für manche, faszinierend für mich. Größen erreichen sie so von 10 bis 12 Meter, 300 Kilo. Ist nicht der größte Tintenfisch. Man denkt natürlich, der Name Riesenkalmar bedeutet, dass es der Riese ist. Aber es gibt noch einen noch wesentlich größeren, nämlich den sogenannten Kolosskalmar. Der wiegt so knapp 500 Kilo. Ist 2007 in der Arktis gefunden worden, der Fang. Und er hat so einen Augendurchmesser von 27 Zentimeter gehabt. 12 Meter. Und sehr faszinierend. Die kann man allerdings nicht essen. Man könnte jetzt denken, super, da hat man sofort für die nächsten 4 Wochen was zu essen zu Hause. Die haben Ammoniak eingelagert, dass sie halt eben wesentlich leichter sind, um in der Wassersäule zu schweben und dadurch nicht genießbar.
Und das ist dann auch die Art, wo Pottwale hinterher schwimmen. Also das gibt es ja immer die Geschichten oder auch die belegten Kämpfe, dass man Pottwale fängt, die Verletzungen am Schädel haben, die aus solchen Zweikämpfen zwischen Riesenkalmaren und Pottwalen herrühren.
Genau, also dieses typische heroische Bild, das hat eben in der Tiefsee der Riesenkalmar, also als größte oder zweitgrößte Weichtier halt eben gegen den großen Pottwal kämpft und vom Pottwal verspeist wird. Das ist ja überall bekannt, glaube ich, dieses Bild. Schon zu Jules Vernes Zeiten und auch zu Melvilles Zeiten hat der Riesenkalmar natürlich seine Berühmtheit erlangt. 1854 zum ersten Mal der wissenschaftliche Beweis, dass so ein Tintenfischschnabel von großen Kalmar in Jütland angespült worden ist und der Däne Jappertil Steenstrup den Schnabel letztendlich gefunden hat und danach beweisen konnte, dass es diese großen Tiere gibt. Mittlerweile weiß man, dass sie weltweit vorkommen. Und dieser Kampf mit den Pottwalen hat dazu geführt, dass wirklich Angaben gemacht worden sind von 30 Meter Größen. Weil halt eben die jungen Pottwale, die halt eben dann durch die Saugnäpfe auch teilweise Narben auf der Haut haben, durch die Kämpfe, die Narben dann mitgewachsen sind, wenn der Pottwal größer geworden ist. Und dementsprechend hat eben von diesem Ring, der halt eben vielleicht dann mal irgendwie so 4-5 Zentimeter Durchmesser hatte, nachher wie bei 13, 14 Zentimeter Durchmesser ist. Und dementsprechend wurde es dann wissenschaftlich damals zumindest noch zurückgerechnet und man kam dann wirklich auf Größen von 18 bis 20 Metern.
Ja, hallo, ich habe noch mal eine Frage an Axel. Und zwar ist mir jüngst ein Trailer zugeschickt worden zu dem Film Feldrebellion, wo es um den Betrieb Gut Bösel bei Altmatlitz geht. Und wo ich gedacht habe, wow, okay, ich war auf dem Betrieb, habe mir zweimal die Sachen angeschaut und hatte trotzdem das Gefühl, es ist eher ein Nischenthema. Inwiefern ist diese Form von alternativer Bewirtschaftung und Humusaufbau, das ja ganz klar auch seine Nachricht ist in dem Film, wirklich schon so gesellschaftlich verträglich, dass ein Film oder vielleicht dieser Film nicht die Seltenheit bleibt? Was ist dein Eindruck?
Ja, danke für die Frage. Ich war auch auf Gut Bösel und das ist schon beeindruckend, was sie dort machen. Agroforstsysteme anlegen, mit Blühstreifen, Humusaufbau und viele Dinge versuchen und ausprobieren, die weit über das hinausgehen, was normale Landwirte irgendwo umsetzen, bereit sind oder auch fähig sind. In dem Sinne ist das ein ausgesprochener Ausnahmebetrieb, aber wir haben ein sehr schönes Projekt, das Humus-Klimanetz, wo wir 150 Betriebe in ganz Deutschland gefunden haben, die gesagt haben, ja, wir wollen vorangehen, wir wollen Humusaufbaumaßnahmen ausprobieren, begleitet vom Thünen-Institut für die wissenschaftliche Seite. Also es gibt durchaus Pioniere, die finden sich insbesondere in der Szene um die regenerative Landwirtschaft. Die Ökolandwirte sind natürlich schon seit Jahrzehnten in dem Bereich aktiv, weil die ganzen Nährstoffe für die Ökolandbau, ja zumindest der Stickstoff, kommt alles aus dem Humus. Aber die breite Masse hat es noch nicht erreicht. Und da sind wir auch dran, uns zu überlegen, ja, welche Stellschrauben muss man denn noch bewegen? Eine Stellschraube waren die trockenen Sommerabgaben 2019, wo die Erträge so eingebrochen sind in der Landwirtschaft, dass viele Landwirte sich gefragt haben, ja, was mache ich falsch? Ich habe so einen hohen Einsatz von Technik, Pflanzenschutz, Energie, Düngung, die besten Maschinen überhaupt und trotzdem brechen mir hier die Erträge ein und dann gemerkt haben, ja, wir kommen da nicht weiter, wir müssen uns um den Boden kümmern und das ist auch das Tolle mit dem Humus. Wenn man mehr Humus hat, hat man eine höhere Speicherfähigkeit des Bodens. Und das ist ein Punkt, wo viele Landwirte dann doch ins Denken und Nachdenken kamen und wo ich schon auch die Hoffnung habe, dass in diesem Bereich sich auch in der breiten Masse der Landwirte was tut. Weniger mit dem Gedanken, ich will jetzt der Klimaschützer werden, sondern mehr mit dem Gedanken, Humus ist so zentral für die Bodenfruchtbarkeit und damit man auch in Zukunft noch auf unseren Böden was ernten kann, müssen wir uns um den Humus kümmern. Ich bin ganz optimistisch, dass das bei vielen Landwirten ankommen wird.
Das war unsere erste Sonderfolge für 45 Minuten Zukunft. Ich bedanke mich sehr bei euch, Kolleginnen und Kollegen, bei euch Kolleginnen und Kollegen, dass ihr uns Einblicke in eure spannende Forschungsarbeit gegeben habt. Und ja, hört doch einfach gerne auch mal in die anderen Folgen rein und macht Werbung dafür. Wir haben da auch viele schöne andere Themen schon behandelt.
Ja, danke auch von meiner Seite und einen schönen Tag uns allen. Danke.